Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen.
Viel Spaß bei dieser Folge wünscht euch GreenFlash, der Marktführer für die Planung und den Bau intelligenter Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Bis zu 70% weniger Energiekosten? Mit GreenFlash und GreenCore AI wird das zur Realität. GreenFlash. Change Energy Now.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Heute gibt es ein Thema, das bei vielen hier in Europa gerade zwischen Faszination und auch ein bisschen Nervosität pendelt, nämlich China. Kein neues Thema, deshalb umso spannender hier ein Updates bekommen, denn wenn man so die Headlines liest, dann könnte man ja denken, China übernimmt gerade den globalen Automobilmarkt, Punkt. Aber die spannende Frage ist auch, warum passiert das gerade in diesem Tempo und auch in dieser Größenordnung? Was steckt so ein bisschen dahinter? Was sind die Ambitionen? Oder vielleicht geht es hinter den Kulissen doch eher auch um Survival, so ums Überleben. Und dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, der genau diesen Blick liefert, datenbasiert, klar und ohne Rauschen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger aus der E-Mobility-Szene. Und noch eine Sache, ich bin heute nicht allein, denn endlich für euch habe ich ihn wieder aus der Kiste gezogen, aus der Trickkiste. Unser Co-Host Simon ist heute wieder dabei. Hi Simon, schön, dass du Zeit gefunden hast und ich freue mich sehr, weil China ja oft schnell zum reinen Produktvergleich wird und wir heute bewusst auch nochmal auf die Mechanik dahinter schauen wollen. Preise, Wettbewerb, Industriepolitik, was auch immer wir so besprechen werden. Der Podcast heute ist sehr offen. Aber Simon, erstmal mal ganz kurz auch ein schnelles Hallo zu dir. Cool, dass du da bist. Hast du mal ein paar Worte, bevor es weitergeht?
Ja, vielen Dank. Hi ihr beiden. Ich habe richtig Bock, mal wieder dabei zu sein. Also danke, dass du es möglich gemacht hast, Jörg. Du hast ja gerade schon gesagt, ich bin gespannt, was der Hasib heute für uns zu sagen hat, gerade in Bezug auf China, weil wie du sagst, es ist ja wirklich so, dass man oft nur noch die Produkte vergleicht und gar nicht mehr so auf die Hintergründe guckt und das interessiert mich heute ganz besonders.
Ganz genau, das wollen wir heute ändern. Unser Gast ist Said Hasib Hassan und wir kennen uns, wie gesagt, schon ein bisschen länger, Vorname Hasib. Und Hasib ist Automotive- und E-Mobility-Experte, würde ich sagen. War auch lange Zeit bei größeren E-Mobility-Brands wie zum Beispiel ABB E-Mobility, Schaeffler und ist auch mit seinem, ich nenne es mal, Social-Media-Imperium eTechvolution unterwegs. Da kennt ihr ihn sicher von LinkedIn, von YouTube, von anderen Kanälen. Ja, einfach Hasib, schön, dass du da bist. Schön, dass wir es geschafft haben. Grüß dich.
Grüß dich. Grüß Simon. So, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Zuerst mal tollen Dank für die Vorstellungsrunde. Und genau, du hast alles zusammengefasst eigentlich. Ja, so theoretisch bin ich ein Fahrzeugingenieur, arbeite ich in Deutschland, würde ich sagen, seit 8, 9 Jahren mittlerweile in der Industrie und wohne in Deutschland seit 13 Jahren. So für die Zuhörer, wenn ich ein paar Grammatikfehler machen werde, so Entschuldigung im Voraus. Aber theoretisch habe ich mit Automobilkonzernen die ganze Zeit zu tun gehabt. General Motors, Toyota, McLaren, Honda, Opel. Und die letzten 4 Jahre bei ABB E-Mobility, das war für Schnelllader-Rollout in deutschen Raum bei großen CPOs wie Shell, Total. Und auch mal Stichpunkte gehabt, mit den Systemintegrator zusammengearbeitet und auch mal damit Autodealerships und dann auch mal Logistiker, etwas Berührungspunkte mit der E-Bus-Depots. So, das ist der Hintergrund. Und die letzte Sache, was du eTechvolution gesagt hast, das ist meine Selbstständigkeitsrolle, wo ich versuche jetzt in diese Richtung viele Insights, was in der Welt passiert, nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern auch mal in den US, in China, wie die E-Mobilitätsszene unterschiedlich wächst und auch mal Fahrzeugindustrie. Was sind die Hintergründe? So, ich versuche immer die Makrotrends zu analysieren, ob das hat mit Politik zu tun, ob das hat mit Motivation von Public zu tun, ob das hat mit Strategie zu tun, man weiß, was zu erwarten ist. Und auch mal die Kleinigkeiten. So von Makro zu Kleinigkeiten nehme ich mal ein Beispiel. Vergleich von Preis von Benzin zu einer Elektro-Fast-Charging zum Beispiel in verschiedenen Ländern, warum bei einem Land anders ist, bei anderen. Das poste ich eigentlich, versuche ich immer bestes mögliches Fakten, keine Opinionen sozusagen, nur was ich verstehe und einfach zu Publikum rauszugeben, zu verstehen.
Also ganz anders als wir, denn wir sind ja sehr interessiert, haben aber nicht dieses tiefe Wissen und wir haben ja auch ganz viel Opinion, ganz viel Meinung. Deswegen laden wir hier ja dann immer Expertinnen und Experten wie dich jetzt ein und genauso nehmen wir dich auch immer wahr. Du hast wirklich super viel Wissen. Ich lerne von dir auch, muss ich sagen, ganz viel. Ich folge dir gerne auf allen Kanälen und das ist wirklich spannend, weil es eben nicht die Dinge sind, die man überall sieht, wo man sagt, okay, irgendwie ein Newsportal postet etwas, alle sprechen darüber und greifen es auf, um ein bisschen Content zu haben, sondern bei dir kommt wirklich so exklusiver Content, nenne ich es mal, der wirklich echt spannend ist. Also wirklich weiter so, good job. Und da empfehle ich auch auf jeden Fall, dir auch zu folgen auf allen Kanälen. Sehr gerne, dann lass uns mal einsteigen. Und zwar, ja, ich fange mal an mit Thema 1, bevor ich dann Simon übergebe, so Ambition versus Survival. Ich habe es ja schon so ein bisschen im Intro angeteasert. Wenn wir so über Chinas Auto- und EV-Markt sprechen, sagst du, glaube ich, so sinngemäß, das ist nicht nur Ambition, da ist auch viel Survival dabei. Was genau meinst du damit und woran erkennt man denn so diesen Survival-Modus? Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen, wieso switchen wir jetzt von China ist Hype, da ist alles besser als in Europa, die sind schneller, hin zu, oh, ist vielleicht doch nicht alles Gold, was glänzt, ist vielleicht doch nicht alles perfekt.
Okay. Nee, meine Analyse in diesem Zusammenhang war, dass es nicht nur Ambition, dass es viel mehr Survival zu tun gehabt, weil ein Ding, was es mir interessiert hat die ganze Zeit, so ich arbeite in der E-Mobility-Branche, wie ich gesagt habe, für die letzten fünf Jahre, ich habe viel von deutschen Raum geholt. Ich war eine Person, die hat in dieser Industrie gearbeitet. So, es hat mir schon wehgetan, wenn ich immer gelesen habe, was berichtet wird, was man sagt, dass was nicht gut funktioniert und wie wird alles nächsten paar Monaten, nächsten paar Jahren die Industrie scheitern wird. So, das hat mir schon wehgetan. Und auf die andere Seite, ich habe die ganze Zeit die Bilder, die News von China gesehen und das war immer so top gewesen. So, Xiaomi kommt und die sind 70% billiger als Porsche Taycan und deswegen Porsche hat komplette Absatz verloren. So, theoretisch, ich war nicht derjenige, der hat am Anfang nur gesagt, ja, ich beobachte nur. Ich war auch einer davon, muss ich auch mal zustimmen, dass ich habe einfach das so in dieser Schiene auch mal gegangen. Ich habe die Preise analysiert von Xiaomi und ja, es macht vollkommen Sinn. Ich habe die Performance gesehen, Charging Rates gesehen. Überall habe ich festgestellt, dass die liefern sowas ein tolles Value. BYD genauso. Ich habe nur die besten Möglichkeiten von China gelesen und dann die anderen Nachrichten, Schlagzeilen gelesen, dass Porsche hat Absatz verloren und der hat Absatz verloren. Ein Jahr muss ich sagen, dass ich war in der gleichen Situation, wo ich gedacht habe, dass alles, was da ist, ist einfach top. Das ist unschlagbar. Aber in die letzten 4 Monate, 5 Monate, dann habe ich etwas Schritt zurückgezogen, einfach zu verstehen, warum. Was wir lesen die ganze Zeit, ist das Realität oder nicht? Und das zuerst mal bei mir das Thema, dass wenn wir bei China versuchen, sowas zu finden, wir haben nur sehr begrenzte Artikel über Google. Und das ist nur, was jemand von China, interne Medien, was bekommen hat und dann auf Englisch übersetzt und was geschrieben hat. Oder einfach 2, 3 großen Publikum oder Fachartikel sozusagen, Newspaper sozusagen, die haben was Artikel geschrieben und alle dann referenzieren nur das. Und das hat mich als Ingenieur das etwas dazu gebracht, dass ich kann nicht nur mit 1 oder 2 Sources so weiterarbeiten. Es muss irgendwas tiefer sein. Es muss mehr geben. Und dann bin ich auf die China-Webseite gelandet. Da habe ich dann Kontakte aufgebaut. Ich habe die chinesischen Leute, die in Deutschland Studenten, die arbeiten, denen kontaktieren und verstehen, was bedeutet das, was läuft aktuell in China. Und dann habe ich angefangen, einfach Professionals, die letztes Jahr bei IAA waren, und denen einfach zugreift, hey, warum und wie, was passiert. Und dann habe ich etwas das verstanden, dass was wir hier in Deutschland sehen, das ist nicht nur Ambition, das ist nicht nur dass die erobern, eine Seite, das stimmt, aber auf die andere Seite, die haben massives Problem in deren Kernmarkt, sogar in China. Ich sage nur ein Wert und dann können wir in die nächste Fragerunde gehen. Aber das hat mich so was schockiert, als ich gelesen habe, war von 2023 bis 2025 erste Hälfte, BYD. Aktuell lesen wir deren Namen, die haben Ford geschlagen, die sind die Fiat-Christe, die sind von Toyota, die werden bald Wettbewerb geben können zu Toyota, die sind Leader geworden, zu Tesla, Elektroauto. das ist alles gut. Das ist das meine. So, wenn man nur das liest, das Bild ist wow, unschlagbar, das ist super. Aber was ich entdeckt habe, war, die haben allein in China über gesamte Portfolio 32% Nachlass gegeben für Autos. Und als ich das erstes Mal gelesen habe und gepostet habe, dann kam die Frage, ja, vielleicht das ist nur Verbrenner, weil die gehen nur Elektro-Schiene. Dann habe ich nochmal recherchiert, deren Modelle gesehen, Plug-in-Hybrids, New Energy Vehicle, was sie nennen, alles. Und auch mal, das war eigentlich für gesamtes Auto-Plattform, was sie haben. Das war nicht nur das. Und das für mich war schockierend. Wir freuen uns, wenn wir 10% Nachlässe sehen oder 5% in der Autoindustrie. Das ist sehr, sehr unüblich, weil die Autohersteller arbeiten mit 7%, die Massenhersteller meine ich, 7-9% Profitmarge. Und dann habe ich gedacht, wie kann es sowas sein, dass 30% Margennachlass gibt eine Firma? Was bedeutet eigentlich, was verdienen die eigentlich, ob sie Geschäfts machen oder nicht? Und ja, das war eine Nummer und dann können wir weitergehen, wie gesagt.
Ja, vielen Dank schon mal. Ich habe vor ein paar Monaten mal gelesen, dass es in China eigentlich ja gerade noch so im Bereich von ein paar hundert Brands gibt, was auch Elektromobilität angeht. Und das wird sich ja sehr wahrscheinlich dann am Ende auch vielleicht noch ein paar Dutzend konsolidieren. Das heißt, da werden die Margen auf jeden Fall unter Druck geraten. Preisnachlässe, wie du sagst, werden keine Unüblichkeit mehr sein. Vielleicht kannst du dazu so 2-3 Haupttreiber, die das so eskalieren lassen, noch beschreiben.
Genau. So, danke für diese Statistik. Und das stimmt eigentlich. Ich fange mal an mit noch einer Statistik und dann gehe ich in den Hintergrund. Die Statistik war, dass in 2022, ich glaube, 90 Modelle in China haben Nachlass gegeben. 2023 war es ca. 160 und 2024, das war es 227. Und nicht nur BYD, ich meine allgemein Models. Und jedes Jahr habe ich die Tendenz gesehen und das war nicht 5%, das war wirklich doppelt eigentlich jedes Jahr sozusagen in diese Richtung gegangen ist, dass die Modelle geben Nachlass. Und das ist der Anschlusspunkt, wo ich sagen werde, du hast vollkommen recht, es sind viele OEMs, ich glaube, es sind aktuell in China sind fast 200 plus Automotive OEMs. Und es werden in die Richtung kommen, wo Konsolidierung kommen wird, auf jeden Fall, weil nicht alle machen die Marge, wo man weiter Geschäft machen kann. So, es werden schon in diese Richtung Konsolidierung kommen. Und den Punkt, wo es alles, dieser Kampf gestartet hat, war eigentlich die Corona-Zeit nachher. So 2020 und 21. Und das hat das komplette Wirbel sozusagen gestartet. In Deutschland habe ich schon die Einflüsse gemerkt gehabt. So, ich habe einmal eine Studie gemacht, wo ich habe die Neuzulassungszahlen in Deutschland von 2000 bis 2019 gesehen habe. Das war immer ca. 3,1 Millionen Auto pro Jahr gewesen. Und nach der Corona-Phase gekommen ist, dann erstes Jahr nachher war in Richtung 2,78 Millionen. So, das war richtig große Schwung gekommen ist. Und bis heute haben wir wieder diese 3 Millionen noch nicht geschafft. So, wir bewegen immer noch 2,8 Millionen, 2,9 Millionen in diesem Bereich. So, das war mein Einfluss, als ich in der Industrie gearbeitet habe, nur in Deutschland. Aber was ich in China gesehen habe, war sehr krass. Ich musste ein neues Wort lernen und das war Deflation. Bisher kenne ich nur Inflation und somit bin ich aufgewachsen im Studium und einfach in allgemeinen Diskussionen. Aber Deflation war ein komplettes neues Ding, dass in welchem Umfang passiert eine Deflation. Und da habe ich erfahren, dass es gibt eine Sache so, wo investiert man? So in China, das war eine sehr interessante Sache, die Leute investieren in Real Estate. So fast alle Häuser, fast alle Leute, die haben das Glauben an Real Estate. Das sind nicht nur Aktien und Interest Funds und sowas. Real Estate ist die größte Sache, wo alle investieren. Und ich kann etwas verstehen, weil ich komme ursprünglich aus Pakistan. So in Pakistan ist der Nachbar von China. Wir haben gleiche Gedanken, nur Real Estate Investments. So. Und nach 2021, der zweitgrößte Real Estate Developer, Evergrande, dann kam so eine Sache, dass die werden Insolvenz gehen. Und das hat das komplette Katastrophe, würde ich sagen, in den Land gebracht. Weil alle Leute, die haben Geld gespart und die haben Rendite gesehen und die Preisentwicklung gesehen, die alle Häuser werden sowieso teuer, das ist das safest Investment. Und wenn das zweitgrößte Name jetzt plötzlich runterfällt, dann kommt diese Angst und die Leute haben angefangen, die Häuser schnellstmöglich versuchen zu verkaufen. Wenn man in diese Phase kommt, wo plötzlich der Supply so hoch kommt als Demand, dann jeder wird etwas Nachlass geben, einfach Geld sichern. Und das hat sich angefangen. Und plötzlich bei der kompletten Mentalität von chinesischen Leuten war Angst und die haben nicht sicher gefühlt. Und wenn man in diese Phase kommt, wo man sitzt und sieht, dass 20% meine gesamte Vermögen ist plötzlich ein halbes Jahr weg, kommt man zu einer Phase, wo man Geld nicht rausgibt. So man versucht zu sparen. Und gleichzeitig muss man überlegen, das war eine Corona-Phase gewesen, wo sowieso Unternehmen unter Lockdown waren. So, und das hat sehr, sehr lange gezogen. So China haben wir immer gelesen in Deutschland wegen der strengsten Regulation. Und wenn man in diese Phase kommt, wo man weiß nicht, wie lange diese Phase noch bleiben wird, und dann plötzlich mein Vermögen ist, hat auch mal Wert verloren, man geht automatisch in die Sache, wo man Geld nicht ausgibt. Wenn eine Person macht, keinen Stress. Aber wenn Millionen gleichzeitig das machen, dann ist richtig großes Problem. Und das hat einen Einfluss nicht nur Elektroautos oder Autos, von Häuser, von Miete, von Essen, eigentlich komplette Industrie.
Wow, ja, das sind auf jeden Fall spannende Einsichten. Jetzt sind wir schon fast im wirtschaftlichen Bereich natürlich. Ich meine, klar, natürlich, Automotive ist Wirtschaft, aber es ist ja schon fast Weltwirtschaft. Danke für die Lesson hier. Sehr, sehr spannend, auch mal diese globalen Zusammenhänge zu sehen. Ich komme jetzt nochmal auf das Thema Exporte zurück. Das beschäftigt mich auch ganz schön immer, wo ich so denke, hey, viele diskutieren die Exporte aus China so als einen cleveren Plan. Die gucken sich jetzt Europa an und dort läuft alles und die greifen jetzt hier an und überrollen, sage ich mal, so die Autobauer, so sage ich mal, die Heritage-Autobauer, so die Deutschen, wo wir sagen, wir sind eher die Blechbieger, aber Software können wir nicht. Du argumentierst aber eher und sagst, das ist aber eine strukturelle Notwendigkeit, weil nur eben China, also rein der Markt in China für die meisten Hersteller einfach nicht ausreicht, da ist nicht genug Platz. Was heißt es denn jetzt konkret? Sind Exporte in erster Linie eine Wachstumsstrategie oder eher ein Ventil, weil der Heimatmarkt da einfach zu eng ist und zu hart geworden ist? Müssen die das machen, um zu überleben?
100%. Das ist der Fazit von dieser Deflationsschiene, dass man hat angefangen die letzten 3 Jahre in China nur Preisnachlässe. Und richtig, und deswegen war die BYD 32%. Geely-Gruppe hat auch mal das genauso gemacht. Das war so krass gewesen, dass die Regierung ist einfach gekommen und die haben Regulierung gemacht, dass keine mehr Wettkämpfe, weil keine gewinnt, die Firmen gehen pleite. Und wenn sie so viel Nachlass geben, dann sie haben angefangen, die Gehälter zu reduzieren oder Layoffs zu machen. Und das hat diese komplette Spirale so gebildet, dass man es entlassen wurde, man gibt wieder Geld nicht aus oder man hat Gehälter reduziert bekommen, dann man wieder Geld nicht aus und dann die komplette Wirtschaft ist in diese Richtung gekommen. So Automobil jetzt, die mussten auch genauso mitleiden unter dieser Situation. Und wie geht man weiter? Und Export ist 100% der Ventile. Deswegen haben wir angefangen zu sehen, dass die BYD-Chips kommen und Massenautos in Belgien gelandet sind. Oder zum Beispiel, die gehen in Mexiko. Ich glaube, die letztes Jahr, ich weiß nicht von Volumina oder von Umsatz her, Mexiko war, ich glaube, war der erste große Markt. Und Russland war auch, ich glaube, der erste oder zweite. So, ich weiß nicht mehr, aber ich muss mal nachher gucken. Aber theoretisch, die Märkte, was ich gesehen habe, wo sie gewachsen haben, ich konnte mir gar nicht vorstellen, so Middle East, Dubai, ich glaube, und Saudi-Arabien waren in die ersten Top 10 Countries, wo sie Exporte gemacht haben. Mexiko war da gewesen, jetzt Philippinen, Indonesien, jetzt haben wir die Canada-Deal geholt mittlerweile. Theoretisch, die müssen überall jetzt exportieren, damit sie das Ventil oder diese Puffer bekommen, weil in Exportpreise, sie können trotzdem sehr gut Wettbewerb machen. Auch wenn die Länder 20% draufsetzen, 30%, die können trotzdem durch die so gute Preise in China, die können trotzdem Wettbewerb halten mit allen sozusagen. Und allein durch das, Mexiko hat zum Beispiel unter Druck, ich glaube auch. Die haben letztes Jahr 20% Duties gehabt bei der Auto und dieses Jahr ist 50%. Und deswegen haben wir gestern auch eine Zeile gelesen, dass BYD wird jetzt einen Plant bauen in Mexiko auch. So, es wird überall gehen. Meine Kollegen aus Brasilien berichten genauso, dass die nehmen Brasilien als zentrale Hub in BYD und auch mal andere Chery, ich glaube, alle exportieren und bauen auch mal Factory da. Die Idee ist von Brasil, dann geht man in Richtung Kolumbien und auch mal die Südamerika. So, wir werden viele Exporte in den kommenden Zeiten sehen und die Märkte, wo ich gedacht habe, normalerweise keine interessiert, aber die werden da viel Wachstum haben.
Du sagst eigentlich, die Welt wird geflutet von chinesischen E-Autos. Jetzt lass uns noch mal kurz zurück nach Europa. Wenn ich mir jetzt anschaue, es geht ja vielen Verbrauchern oder hier in Europa guckt man ja auch nicht nur auf den Preis, sondern eben auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und gerade da sind die Chinesen halt unschlagbar. Also seien es Features, Software, Ladeleistung. Also in jedem KPI ist man eigentlich den deutschen Herstellern schon davongelaufen. Kannst du vielleicht in einem Bild erklären, was die chinesischen Hersteller denn groß anders machen, warum sie denn das so gut können?
Ja, es wieder, sorry, die Zeit ist etwas knapp, so ich rede sehr viel, aber ich versuche wieder zu schrumpfen in meine Erkenntnisse. Aber ich bin in den letzten Tagen bei China Work Culture gelandet. Ich habe sehr viel über Nvidia CEO Jensen Huang auch mal Interviews gelesen, gehört auch mal. Ein Ding, was ich feststellen musste, war, warum sie so viel Features bringen könnten, war theoretisch das Working Model. So in China arbeitet sehr oft in der Tech-Industrie 996 Model, so von 9 bis 9 und 6 Tage die Woche. Und die haben dieses Modell, was keine schlagen kann. Und wenn man einfach das liest und denkt, ah, ja, mehr arbeiten bedeutet nicht, dass es, ja, es ist tolles Arbeit oder wertvolles Arbeit. Es gäbe einen Quote von Jensen Huang von letztes Jahr, der hat bei einem Interview gegeben und der hat gemeint, dass vorletztes Jahr, 2024, 70% alle AI, so KI-Patente, die kamen aus China. Die 50%, die Scientists in AI weltweit, die sitzen aktuell in China. So, und ich habe bei IA genauso gehört von Massachusetts Institute of Technology, da war ein Professor gewesen und der hat die Patente gezeigt in Robotaxi-Bereich, in autonomes Fahren und sowas. Der hat gesagt, dass wir haben das falsches Verständnis. Die haben sehr, sehr qualifizierte Leute und die arbeiten ohne Ende. Wirklich, wirklich. Die schaffen das Problem wirklich schnell gelöst. Und dann habe ich die CEOs von verschiedenen Herstellern hier getroffen aus China. Und der hat mir gesagt, dass warum sie haben eine Entwicklungsabteilung in China haben, aber verkauft trotzdem hier in Europa, ist, dass die schaffen Software-Updates ganz, ganz schnell. Wenn ein Problem gekommen ist, das ist in Tagen statt Wochen gelöst. Und das gibt so Ladeinfrastrukturseite zu den Kunden, die geben so viel Sicherheit aktuell, dass die Welle endet sich nicht nur bei Elektroautos, sondern Elektroladeinfrastruktur. Das geht mittlerweile viel von europäischer, sondern so auch mal so chinesische wegen diese Preis-Leistungs-Verhältnis und auch mal die Schnelligkeit, wie schnell diese Features bringen. Und auch mal diese Features, wie du gesagt hast, nicht nur Workaholics, aber die Features sind wirklich mittlerweile, wenn es um Innovation geht, weit, weit vorne. Und deswegen, ich merke jetzt, die auch in Länder in Deutschland sehr, sehr weit immer geschlossen für chinesische Märkte. Wenn du Zahlen siehst von 2000 bis 2019, du wirst kaum ein chinesisches Auto finden. Es war immer europäische Autos. Immer deutsche, immer europäische. Und jetzt plötzlich, jedes Jahr, du wirst sehen, MG steigt, weil eigentlich die Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Man kann nicht sagen, das hat der Mangel oder das.
Ja, interessant, das erlebe ich auch hier. Also ich wohne ja eher in einer ländlichen Gegend. Simon wohnt nicht weit weg von mir. Du bist irgendwie beim Opel-Händler und da hast du dann durch Stellantis auf einmal ganz viele chinesische Autos, so Leap Motor. Dann bist du beim Fiat-Händler, das sind ein paar andere Brands dabei. Auf einmal fragst du dich, ja, gibt's überhaupt noch die europäischen Brands? Auf einmal ist alles MG, Autos fahren, du siehst die rumfahren, du siehst BYD rumfahren. Dieses Thema chinesische Autos sind nichts, dieses alte Narrativ und wir können das doch viel besser, ist, glaube ich, ganz schnell weg, wenn du auch eine wirtschaftliche Krise hast, in der wir ja irgendwie auch sind. Sicher auch durch den Weltmarkt bedingt, dann wird das Preis-Leistungs-Verhältnis doch auf einmal interessanter. Plus dieser Wandel des Narrativs hin zu, wir sind die Blechbieger, wir sind Old Money jetzt nicht, aber sage ich mal wirklich so die Heritage Manufacturer. Und auf einmal hast du jetzt hier China, wo man sagt, hey, die sind Hightech, die sind Software, die können das. Ganz viele Leute, die ich kenne, die fahren aus pragmatistischen Gründen und aus Kostengründen einfach jetzt ein chinesisches Auto. Selbst hier. Da wird es einem so ein bisschen auch Angst und Bange spannend, was du erzählt hast über das Arbeitsmodell in China. Das kriege ich auch immer mehr mit, wenn ich mich so auf YouTube rumtreibe, auf YouTube so rum und dann da unterwegs bin. Und da ist echt die Frage, jetzt gar nicht an dich, die frage ich mich gerade so, wie kann man das noch aufholen, wie kann man das noch schlagen? Irgendwann produziert man nur noch Wirtschaft, da sind ja auch noch Menschen, die das leisten müssen, aber das ist eine philosophische Frage. Ich glaube, die können wir hier gar nicht klären direkt. Ich frage jetzt mal konkreter, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Auswirkungen auf europäische OEMs, so auf die Zulieferindustrie, aber sicher auch für mich auch spannend, so auf das E-Mobility-Ökosystem, also inklusive Laden, Energie, Infrastruktur. Das ist ja nicht nur Automotive, sondern das ganze Ökosystem. Und die Frage ist auch, ich bringe jetzt mehrere Fragen in einem, tut mir leid, was wäre denn eine kluge Reaktion, ohne da jetzt in Panik zu verfallen oder zu sagen, Zölle, Protektionismus und so weiter? Wie können wir denn darauf am besten reagieren? Das ist eine ganz große Frage. Aber hast du da einen Ansatz oder eine Idee? Müssen wir es so machen wie in China? Arbeiten wir jetzt auch alle so viel, um danach zu kommen? Was müssen wir tun?
Das ist eine sehr challenging Frage, muss ich sagen. Und das bewegt mich auch mal die ganze Zeit. Was können wir theoretisch machen? Natürlich müssen wir nicht so in diesem Art arbeiten. Das ist nicht die Art, was wir von hier kennen. Nur die Sache ist, was ich überlegt habe, war in Richtung Regulierung. Das war auch ein großer Painpoint. Das hat Zulieferer, die herarbeiten und auch mal in Deutschland und China. Und auch mal die OEMs haben mir das öffentlich gesagt. Und das werde ich in ein paar Punkten versuchen zu klären. Was meine ich damit? Das ist eine große Hindernisse. Hier, dass wir vielleicht überlegen müssen, um Wettbewerb zu schaffen, ob wir in Regulierungszeiten oder in Regulierung einfach etwas machen können. Und zweitens, vielleicht das Gespräch ist zu viel pro China gegangen ist. Was ich vorher sagen wollte, war irgendwas in Richtung Fehlschluss der Zusammensetzung. Wir sehen nur sehr schöne Bilder, aber da funktionieren auch einige Sachen nicht. Aber das ist, bekommen wir nicht mit. Und wir denken, dass das alles super tech, super high. Fange jetzt erstmal an in diese Richtung, so Fehlschluss der Zusammensetzung. Ich habe mittlerweile so viele Videos gesehen, wo in Europa das nicht akzeptabel sein wird. Ein Beispiel, das war eine Xiaomi Su7, der beste Auto sozusagen, wenn es um Namen geht. Aber eine Person hat Automatic Parking eingewählt, der ist von Auto ausgestiegen und Auto ist nebenbei, da war ein Fluss reingekommen. Ich habe eine sehr, sehr große Videos gesehen, das ist wie eine Show in China, wie eine Top Gear Show. Die haben ADAS-Features getestet und alle großen Namen, was Sie hier lesen, hören, die konnten das nicht bestehen. Das war immer in einem Fall, Accident gekommen ist. So eine, so zum Beispiel, du fährst hinter ein Auto, wirklich auf die Landstrecke gefahren. Die haben wirklich richtig das gemacht. Ein Auto fährt, wenn du eine normale Person bist und eine die Auto vorne wegschiebst und da ist eine Baustelle oder vielleicht eine Person, du hast genug Zeit zu reagieren und zu stoppen. Und die haben 36 Autos sowas getestet, nur 3 konnten sowas bestehen. Alle haben ne, wirklich, und das merken wir nicht. So, wenn wir hier reden, das ist nur Tesla, oder dann mehr haben wir nicht zu reden. Das müssen wir verstehen, was wir nur einen Teil sehen, bedeutet nicht, dass alles top ist. So, da ist viel, viel fehleranfällig, diese Auto. Warum wir nicht sehen? Weil wir haben das zuerst mal, das Zugriff nicht zuerst mal. Zweitens, was ich zur Regulierung kommen wollte, war in diese Richtung. Ich saß in Auto bei IAA, die Zulieferer, die sind eine der größten Zulieferer in Welt, wenn ich sagen werde. Von LiDAR, von UX, von Powertrains, eigentlich alle Features. Und die haben mir ein Dashboard gezeigt, was sie für Autos gemacht haben. Und das sah echt gut, okay. Und ich habe gesagt, ja, das, was sie gemacht haben, ist super. Und dann hat er mir gesagt, okay, ich zeige dir, was wir das genauso in China machen. Und das war so fast, so too much animations. Und dann habe ich gesagt, wieso erlaubt das? Und ja, in China ist erlaubt. Und deswegen, was wir machen, wir testen das da. Und wenn wir Erfahrung gesammelt haben, dann bringen wir Stück bei Stück in Europa. Und das hat mir ein neues Punkt geschlossen, dass okay, das vielleicht machen wir Arbeiten komplett anders. Und er hat gesagt, in Europa, wir haben sehr, sehr strenge Regulierung, besonders mit LiDAR, Autonomous Driving. Dann habe ich eine Automobilhersteller, deutsche Entwickler getroffen, das ist eine halbe Stunde geredet. Und er hat genauso mir bestätigt, er hat gesagt, dass wenn wir etwas neues Feature überlegt haben, tolle Idee, das wird wirklich was bringen. Die Sache ist, wir können nicht auf die Straße bringen. Wir müssen jahrelang in Lab testen. Das kostet Millionen Euro sowas. Und wir testen und testen die Simulation, wieder Test, Simulation, wieder Test, nur ein Checker-Test, wieder zurück. Er hat gesagt, wenn wir Breakthrough-Technologies haben, dauert circa 3, 4, 5 Jahre, bis es kommt. Aber das Problem ist, dann haben wir Millionen investiert. Wir können nicht auf ein Auto bringen, der kostet 25.000 Euro, 30.000 Euro. Dann müssen wir mit High-Price, Low-Volume-Autos starten, 90.000 Euro Autos. Und das dauert wirklich Jahre, bis es runterkommt. Und in China, was passiert ist eigentlich, die haben ein Feature, die wissen, dass es nicht 100% reif ist, aber die China-Consumers und sogar die Regierung erlaubt, diese Features reinzubringen in Auto. Die bringen das not so fail-tested Autos, die geben trotzdem diese Sage, du kannst ADAS fahren, aber im Falle von Schuld, du bist schuld, du musst steuern. Hier wird keiner sowas akzeptieren. Nee, sorry nicht. Aber die Autos, die kaufen das, die nehmen auf die Straße und man muss überlegen über die Bevölkerung, wie viele Leute das Auto auf die Straße fahren, wie viel Daten pro Tag, pro Sekunde die sammeln. Und was passiert ist, der Ingenieur hat mir gesagt, dass bis wir alles getestet haben in 5 Jahren und das in Launch gemacht haben, die haben nicht nur 2x Hardware-Upgrades gemacht und die haben einen Rhythmus gemacht, wo sie mindestens jede Quartal ein Software-Update machen. Die sind sowas weit vorne und die haben Kosten reduziert. Und das war die Meinung mit Regulierung. Wir müssen vielleicht in Richtung Regulierung auch mal überlegen, ob wir nicht so viele Standards reden. Natürlich, das Thema Sicherheit ist immer wichtig. Aber manchmal denke ich, dass Regulierung so viel Gedanken. Allein gestern ein chinesischer Ingenieur mir gesagt hat, der hat bei Chinesischen gearbeitet und Deutschen gearbeitet und der hat genauso mir das Wort zu Wort gesagt. Er hat gesagt, in Deutschland oder in Europa macht man zuerst mal eine Regulation und dann macht man eine Entwicklung. In China machen wir zuerst mal Entwicklung. Es hat Nachteile, aber der hat gesagt, dann machen wir, okay, was haben wir gelernt? Jetzt machen wir diese Standards.
Das heißt, eigentlich sagst du ja, eine Technologie einen viel höheren Reifegrad haben muss, um in Deutschland überhaupt auf den Markt zu kommen. Und in China ist es eigentlich Try and Error. Und wenn dabei ein paar Leute irgendwie zu Schaden kommen, dann ist es in Kauf genommen.
Ja, das ist, ich weiß nicht, wie kann ich besser, leider so oder keine Ahnung, welche Worte, Adjektiv muss ich nehmen, aber das ist genau so, das Mentalität. Und die sind stolz darauf. In IA, das war eine Präsentation von Dr. Angela Wang, ich glaube, die war von Firma Neusoft und die hat genau das Profilbild von einem chinesischen Käufer gezeigt. Die sind offen für Innovation, die wollen bezahlen für Innovation, die sind tolerant, die wissen, wenn es schief laufen wird. Und ja, das war ein paar Worte, aber das sind die wichtigsten, wo ich gesagt habe, okay, die sind offen, das zu nehmen. Natürlich muss man auch mal überlegen, ob sie freiwillig machen oder nicht, das ist auch eine zweite Sache. Das will ich nicht so viel in Detail besprechen, aber muss man im Kopf behalten, weil wenn wir Europa und China diskutieren, das ist nicht nur 2 Entwicklungsschiene, das ist auch 2 Mentalität, 2 Politik. Schiene sind komplett anders. Hier hat man Wahl, hier kann man was sagen und nein, ich will das nicht. Ob das genauso was hat in China, bin ich mir nicht sicher, aber muss man schon im Hinterkopf behalten.
Vielleicht noch jetzt zum Abschluss. Was ich mich gefragt habe, ist, gibt es eine Zahl, irgendeine Messgröße, die du wahrnimmst, wo du das Gefühl hast, das wird gerade in Deutschland oder Europa noch völlig unterschätzt?
Meinst du bei Autos oder allgemein?
Ja, was zum Beispiel ein chinesischer Hersteller viel besser kann und wir das gar nicht sehen, dass das wichtig ist.
Ich glaube, für die Autonomous Driving, das wird eine Highlight sein, wenn sie das schaffen. Das wird ein Ding sein, aber das wird nur für eine bestimmte Klassegruppe gehen. Was ich sehe, das sehr großes Potenzial, was sie schaffen und sehr untergeht, ist die Entwicklungsschiene, was sie gemacht haben. So statt 5 Jahren, sie entwickeln die Dinge in 2 Jahren mittlerweile und zweitens die Preis-Leistung-Verhältnis auch mal, was sie aktuell anbieten durch diese China-Problematik, dass man zuerst mal nicht sieht. Aber ich glaube, das wird die anderen sowas beeinflussen, weil durch diese Deflation, die werden draußen viel und viel exportieren werden. Ob man Policies dagegen will oder nicht, das ist eine zweite Sache. Aber dass man etwas unterschätzt, ist, was für eine Technologie sie haben. Man hat das Gefühl, dass sie können nur produzieren. Nein, ich habe BYD-Artikel vor kurzem geschrieben. Die haben das beste, Bestmöglichkeit, wenn es um Elektroinfrastruktur auch mal geht, muss man auch überlegen. Und die Ökosystem ist komplett, muss man betrachten in diesem Sinne. Dazu Schluss werde ich auch mal einen Punkt sagen, diese 5 Jahre zu 2 Jahren ist richtig Gefahr auch, weil ich habe von China erfahren, dass Autos sind mittlerweile wie ein Marketing gekommen sind. Jeder fokussiert jedes Jahr für ein neues Modell. Und was bei einem Auto, weil ich war bei Schaeffler zum Beispiel, ich wusste, dass die Problematik, die Kinderkrankheiten und diesen erstes Jahr, zweites Jahr bei der Hochlaufserie. Aber die richtige kommen nach 3, 4 Jahren. Und dann muss man auch überlegen, okay, was sollen wir jetzt machen? Design Changes und sowas und alles braucht Zeit und sowas. Und was bei China passiert ist, ist die alte Modelle, alte sage ich nur 4 Jahre alt, die kriegen nicht das gleiche Support mehr. Und wir werden heute das nicht sehen, aber vielleicht in 5 Jahren später haben wir bessere Idee, weil ob das erfolgreich war oder nicht, aber ich habe gehört, das war schon problematisch, weil die Kunden sind unzufrieden, all die Dinge, die kriegen nicht Support.
Ja, super. Mega, mega, mega spannender Podcast. Ich glaube, Simon, da kann ich für dich mitsprechen. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter sprechen hier. Ich glaube, das schreit nach einer zweiten Runde, nach einem zweiten Podcast irgendwann. Vielleicht auch zum anderen Thema. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass du unglaublich viel Wissen hast, weil du dir unglaublich viel Zeit nimmst, auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, dass du sagst, ich gucke nicht nur in Google oder in unsere KI, ich gucke wirklich mal nach China, ich lese mal andere Schlagzeilen. Also Hasib, deshalb vielen, vielen lieben Dank für diesen super klaren China-Update-Blog hier in dem Podcast. Sehr schön kompakt und spannend. Und wie gesagt, vor allem ein toller Blick hinter die Schlagzeilen, die man so immer sieht. Und auch an euch Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann schreibt uns gerne, zum Beispiel bei Spotify geht das in die Kommentare, welche China-These ihr aktuell für die wichtigste haltet und welche ihr für überschätzt haltet. Ist natürlich auch mal spannend für uns zu wissen. Und ja, Hasib, damit geben wir dir das Schlusswort, falls du vielleicht Lust hast, hier nochmal die Hörer zu grüßen oder deinen Kanal zu empfehlen oder vielleicht hast du noch eine These über China oder irgendwas, was du gerade einfach noch raussenden möchtest zum Abschluss. Die Bühne gehört dir.
Nee, vielen Dank zuerst mal, Jörg und Simon, für die tolle Fragen und für die Einladung her. Es hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich konnte die wertvollen Insights auch mal beibringen. Natürlich habe, für die zweite Folge werde ich auch mal bereit sein, weil was wir nicht gesprochen haben, war eine der größten Systeme, wie das Technik einfach oder die Mentalität von Publikum. So, ich rede über Wahl sozusagen. Wir reden hier in Deutschland, in Europa, in anderen viele Länder in 5 Jahren Takt. Alle, was wir entscheiden, ist in diese 5 Jahren. Und das kann in 5 Jahren Green Energy sein und in den nächsten 5 Jahren komplett anders. Das konnte ja auch mal Atomkraft sein, aber keine Ahnung, was passiert. Aber theoretisch, wir haben sehr kurze Zeitschiene, wo wir was entscheiden strategisch. Und ich glaube, da könnte ein Thema sein, wo wir unterhalten können. Was hat sich dazu gebracht, dass wir heute so viel China heute besprechen? Und man hat angefangen zum Beispiel. Aber theoretisch vielen Dank und wie gesagt, mein Name ist Siversen und ich schreibe meine Thesen, Articles, Newsletters über meine Webseite etechvolution.com und ich versuche auch mal Erklärungsvideo über Elektromobilität, über Autoindustrie, über meine LinkedIn und auch mal über meine YouTube at etechvolution sozusagen. Ja, vielen Dank.
Cool, danke. Damit sind wir raus. Genau, Hasib, wir sehen uns sowieso auf den ein oder anderen Messen. Vielleicht dann irgendwie auf der Power to Drive. Auf der E-World haben wir uns gerade verpasst, irgendwo in der Szene. Und ja, da freue ich mich wieder auf ein persönliches Treffen. Und ja, die Einladung, Simon, glaube ich, können wir jetzt schon aussprechen für die zweite Folge. Kriegen wir hin, das Thema, das du schon als Cliffhanger gerade genannt hast. Da wollen wir mehr
drüber wissen. Auf jeden Fall mega spannend. Was ich mich noch gefragt habe, kann man eigentlich selbst auch, gibt's englischsprachige Zeitungen aus China, die man einfach lesen kann? Kann man die online lesen oder ist das?
Nee, würde ich sagen, das ist sehr viel alles in China-Plattforms. Das kriegst du. Vielleicht könnte ein oder zwei sein, zum Beispiel Car News China ist keine. Aber die übersetzen, was sie gefunden haben in China-Plattform und nur das bekommen wir. Und das wurde dann geteilt, gesourced in viele europäische Articles. Aber theoretisch eine englische Kanal, ja, eigentlich nicht. Du musst eigentlich diese WeChat, diese Ökosystem, was sie haben, da reinzugehen. Und ich habe auch ein Ding vergessen, das ist ganz wichtig. Und das war, wenn Sie eine Unternehmensberatung brauchen und eine Analyse, so ich mache das auch. So.
Das solltest du auf jeden Fall sagen. Ja, genau. Denn ich glaube, man hat ja gespürt, wie viel Ahnung du hast. Also insofern, du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs. Und ich glaube, da auf LinkedIn ist immer gut, dich anzusprechen. Da bist du super aktiv oder über andere Kanäle, genau.
Perfekt. Cool. Es gibt noch eine Frage.
Jetzt guck, Simon kriegt gar nicht genug.
Jörg ist schon auf grünen Kohlen, aber eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt so eine Firma wie BYD die ganze Welt mit Elektroautos flutet, bringen die dann auch gleich die Infrastruktur mit? Also Schnelllader und sowas, gibt es das dort dann schon?
Ja, die haben angefangen in China eine Rollout gemacht, so für Megawatt Charging, letztes Jahr announced. Und am Anfang, sie haben nur 4.000 gesagt und jetzt die Ziel ist 15.000, nur in China. Ich weiß nicht, ob es über 2 oder 3 Jahre ist, aber Hauptsache, die wollen Megawatt-Charging bringen. Aber als Cliffhanger würde ich sagen, für zweite Folge in China lädt hauptsächlich Autos unter 200 Kilowatt. So. Und 90% die Schnellladerinfrastruktur. Das ist gar nicht schnell, was wir in Europa erleben. Warum, das werde ich nächstes Mal sagen. Aber die haben Idee, Megawatt-Lader zu bringen. In Europa werden sie dieses Jahr Rollout anfangen. Ich weiß nicht, welcher Typ wird kommen, aber die haben eine richtige starke Mannschaft von meinen ehemaligen Kollegen. Ich kenne von CPOs, von UKs, richtig tolle, erfahrene Leute on board genommen, nur für Schnellladerinfrastruktur Rollout in Europa. Und das wird nicht nur BYD sein. Xpeng oder Shopang hat auch mal Ideen. Wir werden einiges sehen in den nächsten paar Jahren.
Spannend.
Simon, hast du noch
Nein,
eine Frage?
Das war's jetzt.
Ja, natürlich.
Wir entlassen dich jetzt.
Du wirst jetzt entlassen. Also das war so ein bisschen wie die letzte Folge von der letzten Staffel, letzte Stranger Things Folge, wo man denkt, es ist vorbei, aber es geht dann noch so eine halbe Stunde. Das haben wir jetzt heute bewusst nochmal für euch so genau gemacht, dass es immer spannender wird und spannender und ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschaltet. Genau, damit sind wir raus. Wir entlassen euch und jetzt mache ich hier ganz Timekeeper-mäßig den Cut. Vielen lieben Dank und bis dann. Ciao.
Dankeschön.
Diese Folge wurde präsentiert von Greenflash, dem Marktführer für intelligente Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Jetzt Energie neu denken auf greenflash.de.